Herzlich willkommen zum Hertha On Air Podcast. Den solltet ihr am besten abonnieren auf dem Portal, das euch am besten gefällt. Ihr solltet davon erzählen unbedingt, das ist wichtig, teilen, wenn es geht. Mein Name ist Thomas Reckermann, an meiner Seite ist Manne Sangel und unser heutiger Gast ist der Chef himself, der CEO von Hertha BSC, Carsten Schmidt. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die Themen Marketing, Vertrieb, Strategie, Unternehmenskommunikation, Internationalisierung. Wir wollen natürlich mit ihm sprechen über Hertha BSC, schwierige Situation, über Fans, über den Einfluss des Fernsehens. Aber wir müssen den Einstieg wählen. Dafür muss ich euch ein bisschen was vom Setting erzählen. Denn wir befinden uns Sonntagabend, 18 Uhr XY, nach einem Spiel. Ihr habt es alle mitbekommen, gegen Bayer Leverkusen 3:0. Carsten Schmidt, ich wette, dir sind mehr als 3 Sterne vom Herzen gefallen.
Ja, Thomas und Manne, ich bin fix und fertig. Also fix und fertig, weil das 3:0 hört sich ja sehr souverän und auch deutlich an. Aber in unserer Situation muss ich einfach sagen, dass ich so ab der 80. Minute eine Entspannung fühlte. Und vorher war ich wirklich, ich war angespannt und ich wusste um diese Wichtigkeit dieses Spiels und des Sieges. Und ich bin heute Abend der glücklichste Mensch wahrscheinlich hier insgesamt. Aber es war hochemotional für mich und ich bin super happy.
Fallen dir in dem heutigen Spiel wahrscheinlich eher nicht, aber fallen dir trotzdem in bestimmten Situationen auch mal Schimpfwörter ein, die vielleicht nicht ganz so spruchreif sind im Stadion?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe mich schon unter Kontrolle, was ich so vor mich hin murmel. Ich bin auch nicht bei jedem Angriff verbal, mache viel mit mir selber auch aus. Das bin ich auch so als Mensch. Ich bin niemand, der jetzt so eine sich mitteilt und viel teilt an Problemen, sondern versucht die selber mit mir dann auch überwiegend auszumachen. Aber beim Fußball bin ich, glaube ich, konstruktiv, wenn es darum geht, die Dinge zu beschreiben, aber nicht mit einer Sprache, die nicht stubenrein ist. Ich hoffe nicht, dass mich jemand mal dabei erwischt.
Der Druck war natürlich riesengroß auf der Mannschaft, auch vor dem Hintergrund, dass Mainz kurz vorher gewinnt. Die Mannschaft hat diesem Druck standgehalten.
Ja, das ist genau so. Ich meine, wir haben das Spiel ja erstmal gestern, saßen wir im gleichen Raum hier, ja, haben wir gearbeitet. Auch heute haben wir gearbeitet. Wir sind in der Strategie, da sprechen wir nachher. Da wird hier schon ziemlich intensiv dran gearbeitet. Und mit einem Auge immer die Spiele. Ja, gestern dann 90. in Köln. Heute die Hoffenheimer, die uns auch jetzt nicht unbedingt geholfen haben, aber ist egal. Ja. Also wir müssen damit rechnen, dass es ist ja in der Bundesliga immer so, ja, dass die Mannschaften, die hinten drin sind, natürlich punkten. Ja, und da dürfen wir auch nicht drauf achten. Deswegen, der Druck war da, aber vielleicht brauchen wir auch diesen Druck. Ich fand heute zum Beispiel Dodi Lukebakio hat sein bestes Spiel der Saison gemacht. Komischerweise im direkten Zusammenhang möglicherweise mit der Nichtberücksichtigung der belgischen Nationalmannschaft. Manchmal sind solche Momente dann auch solche Momente, wo man sich auch noch beweisen muss. Und ich finde, Druck ist in diesem Zusammenhang möglicherweise für unsere Mannschaft und für uns auch genau richtig.
Du kannst genauso wie wir ja nur zuschauen und kannst nicht agieren. Das ist ja eigentlich das, für was du stehst, was du dir selber auf die Fahne geschrieben hast. Du willst agieren, du willst nach vorne gehen. Stört dich das so ein bisschen da, nicht einfach mitmachen zu können dabei?
Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut. Also das ist schon eine Ohnmacht, da muss man sagen. Das habe ich doch auch unterschätzt. Also als ich den Job dann angenommen habe und es ging ja glänzend los. Heimsieg gegen Union, Derby-Sieg, ja, 3-1. Das war fantastisch. Da habe ich es noch nicht so gespürt. Da waren wir ja auch noch, waren wir noch einen guten Lauf, ein bisschen, da hatten wir noch Optimismus. Dann kam der Januar, dann kam der Februar. Und wenn man dann da so sitzt und eigentlich die Mannschaft spielen sieht und man sieht, es ist einfach immer knapp. Ja, es ist ja nicht so, dass wir hoffnungslos unterlegen waren. Ich glaube, in der gesamten Saison ist es ja jetzt so, dass man sagt, die zweite Halbzeit Dortmund waren wir richtig unterlegen. Und ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo jetzt komplett chancenlos waren. Wenn du dann die Chance nicht machst, also ich weiß noch, letzte Sekunde, ja, Bayern, ja. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mich auf die Erde geschmissen. Ja. Ehrlich. Wie ein kleines Kind auf die Erde geschmissen. Und ich war fix und fertig, ja. Fix und fertig.
Da ist ja deine Frau, wäre ja begeistert. Die schimpft ja sowieso so ein bisschen mit dir, dass du dem Fußball so begeistert bist, ne?
Ja, sie schimpft nicht. Sie ist nur weit weg vom Fußball und das ist übrigens gut. Ja, meine Frau ist ein Mensch, der hat mit Fußball und mit meiner alten Arbeit jetzt auch nicht so eine intensive Verbindung gehabt. Sie hat ein ganz anderes Leben, was sie führt und was wir führen. Dann ergänzt sich das wirklich sehr gut, weil wir abends dann nicht über Fußball sprechen. Sie hat einen guten mentalen Einfluss auf mich, ordnet die Dinge ein, sagt, wenn es zu gut läuft, bleib mal auf dem Boden, bleib bodenständig und dreh nicht durch. Die Gefahr ist relativ gering, aber sie sagt gerade dann, wenn es nicht gut läuft, heute vor dem Spiel haben wir lange telefoniert. Und das hilft mir schon. Also meine Frau ist da schon ganz wichtig für mich als Mentalquelle.
Über deine fußballerischen Fähigkeiten reden wir nachher auch noch.
Hatte ich welche?
Ich wollte gerade sagen. Und anschließend, ich weiß nicht, ob es da viel zu reden gibt. Das werden wir dann feststellen. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, die Herausforderung Hertha BSC anzunehmen?
Berlin und die Sehnsucht nach Erfolg. Beides zusammen. Ich mochte Berlin immer. Ich glaube, Berlin ist so die Stadt, die ich immer auf dem Zettel hatte, immer Lust hatte auf Berlin. Und Hertha BSC ist einfach eine Traditionsvereinssituation, wo ich die Möglichkeit sah, mit dem, was ich einbringen kann, für eine bessere Zukunft zu sorgen. Und diese Konstellation, die hat mich echt überzeugt, das zu machen. Und ich habe es auch nicht bereut, auch wenn wir jetzt eine schwere Situation haben. Ich bin scheinbar ein Mensch, ich brauche immer solche Herausforderungen, die dann am Ende immer gut geworden sind in meinem Leben.
Hast du dich, weil du gerade schon so Berlin angesprochen hast, dich schon so ein bisschen einleben können mit der Mentalität, wenn du überhaupt Berliner triffst, mit der Mentalität schon angewöhnt?
Ja, ich glaube, ich bin dabei. Also ich mag ja so dieses Schroffe, dieses etwas sehr Direkte und auch den Humor, der eher... Ja, so ein bisschen nüchternen Humor und nicht so eine Heimeligkeit. Das wusste ich, dass ich das hier habe und ich komme da auch mit gut klar. Ich bin gerade mal 100 Tage jetzt in der Stadt. Davon muss man auch sagen, die Wohnung wurde erst, wo wir jetzt wohnen in Charlottenburg, erst im Februar haben wir die beziehen können. Davor war ich 2 Monate im Hotel. Berlin ist zu, Berlin ist dunkel. Berlin war jetzt ausdrücklich nur von Arbeit geprägt. Auf der Geschäftsstelle sind wir sehr wenige. Also es ist jetzt noch weit weg von dem Berlin, glaube ich, in Bestform. Ja, und von daher freue ich mich auf die Zukunft.
Wenn du deinen alten Job mit deinem neuen vergleichst, verbieten sich solche Vergleiche oder gibt es schon Dinge, wo du sagst, da sehe ich schon Parallelen?
Ja, im Moment noch weniger. Also ich komme aus einem Unternehmen, was sehr groß war, ja, fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was international eingerichtet war. Wir haben Englisch gesprochen als Unternehmenssprache. Wir haben ein Endkundengeschäft gehabt, das heißt, wir haben für Menschen Fernsehen produziert, wir waren sehr kreativ, wir mussten allerdings auf der anderen Seite auch Vertriebsziele erfüllen. All das habe ich hier noch nicht vorgefunden. Wir wollen Fußballspiele gewinnen. Und auf diese 90 Minuten, 95 Minuten konzentriert sich letztendlich unsere Arbeit. Und wie heute, dann ist es die schönste Erfolgssituation, die man sich vorstellen kann. Und die gab es bei meiner alten Firma eben so oft nicht. Ja, du hast nicht diese Glücksmomente. Auf der anderen Seite hast du auch nicht diese Enttäuschungen mit dir rumtragen müssen. Jedes Wochenende. Das ist schon ein Riesenunterschied. Aber was wir ja wollen, ist bei Hertha dann auch in der Zukunft unsere Arbeit abseits des Platzes besser machen und damit dann auch für den Verein letztendlich bessere Zukunftsmöglichkeiten gestalten. Und diese Strategiearbeit, die wir gerade durchführen, die haben wir bei Sky auch gemacht. In anderen Art und Weise. Und ich muss sagen, das, was ich hier von den Mitarbeitenden derzeit bekomme, ist totales Engagement, Hunger, Lust, Zuversicht. Echt alles Attribute, über die ich mich maximal freue, weil ich mir auch vorstellen kann, da kommt jetzt so ein Neuer und der hat neue Ideen. Da kann man sich auch erstmal ein bisschen mit Distanz begegnen. Und gerade in der Pandemie, wenn man sich auch nicht persönlich sieht, ich muss sagen, Hut ab, also ist eine Organisation, die ist bereit für Hertha wirklich was zu leisten und bin auch sicher, dass wenn wir diese Saison gut zu Ende spielen, dass wir in der Zukunft dann auch aus dieser Arbeit viel ziehen.
Ich würde das gerne nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben 3-0 gegen Leverkusen gewonnen und ich glaube, das merkt man uns dreien auch an, dass so ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Du hast bei Sky im Rampenlicht gestanden, du stehst bei Hertha jetzt wieder im Rampenlicht. Wie ist die unterschiedliche Wahrnehmung in der Öffentlichkeit für dich? Gibt es da gravierende Unterschiede?
Ja, also bei Sky war dieser Job längst nicht so öffentlichkeitswirksam. Also wir waren ein Wirtschaftsunternehmen und wir haben natürlich teilweise Berichtswesen gehabt, in Aktiengesellschaften noch, und dann haben wir mal Presseverkündungen gehabt. Aber das ist schon ein Unterschied. Hier bei Hertha BSC wird man natürlich schon viel mehr wahrgenommen und man spricht auch für den Club in vielerlei Hinsicht. Das ist schon für mich auch gewöhnungsbedürftig, sage ich ehrlich. Ich bin immer früher jemand gewesen, ich war ja nie Moderator. Man hat mich auch immer gefragt, warum bist du nicht Kommentator, Moderator auch geworden? Bin ja im Sport bei Premiere groß geworden, habe ich gesagt, nein. Ich möchte eigentlich eher im Hintergrund Einfluss ausüben und nicht in erster Reihe stehen und diese Öffentlichkeit. Aber ganz ehrlich, das habe ich dann auch gelernt, als wir diese Reise mit dem Unternehmen Sky dann hatten. Da musste ich auch mehr in die Öffentlichkeit und das habe ich auch gelernt. Und jetzt bin ich auch bereit, das für Hertha BSC zu machen. Ich halte den Kopf gerne jetzt hin, weil ich davon überzeugt bin, dass dem Club das auch gut tut, dass da eine Person jetzt ist, die nach draußen auch sich klar artikuliert. Und wenn es auf den Sack gibt, dann gibt es auf den Sack, dann soll sie sich mich nehmen und niemand anders. Und dann halten wir das aus.
Wir reden gleich über das Strategieprojekt. Jetzt wollen wir aber, um ein bisschen Luft immer zu holen, ein paar Rubriken in diesen Podcast eingespielt. Verstehe. Das freut alle. Die erste Rubrik nennt sich Mein erstes Mal. Mein erstes Bundesligaspiel als Zuschauer.
Ja, 2.9.76 oder 78. Können wir mal eben anhalten?
Auch, ja? Wir können das ja auch das überbrücken. Das war definitiv kein Spiel in Berlin. Sondern wahrscheinlich von.
Ich komme durcheinander. Ich glaube, St. Pauli? Es war. Nee, auch nicht. 2.9.78. 78 okay. War es. 2.9.78. Ich mochte Ewald Lien. Der hing bei mir im Kinderzimmer. Mit seinen wehenden Haaren, der Zunge raus und seinem Bärtchen. Und der spielte bei Arminia Bielefeld. Allerdings nur bis Saison 77. Und trotzdem habe ich mich dann mit Arminia Bielefeld als Club arrangiert und nicht mit ihm dann weitergezogen zu Gladbach. Und da bin ich mit meinem Vater von unserem Wohnort südlich von Hamburg, aus Winsenluhe, sind wir nach Bielefeld gefahren, zu Alm. Ich mag diese Stadien, ja. Alm, Millerntor, das war so für mich immer die große Fußballkultur. Und dann ging das Spiel 2-2 aus. Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig war mein erstes Bundesligaspiel.
Lange her. Und wie lange ist das her, wo du das erste Mal in Berlin warst?
Das erste Mal in Berlin? Ja. Als Tourist 1987 mit Pan Am reingeflogen. Das werde ich nicht vergessen.
Da stand die Mauer noch.
Da stand die Mauer noch und Pan Am hat, glaube ich, für 50 D-Mark oder sowas dann Flüge angeboten. Das habe ich gemacht und da war ich, glaube, 2 Tage in Berlin, alleine. Und ich fand Berlin damals schon brutal interessant, historisch, als Stadt, als Teil von Deutschland. Und ich habe damals mir gar nicht vorstellen können, dass wir einmal eine solche tolle Situation wie heute haben, wo es eine vereinigte Stadt gibt.
Keine Polizeistunde, 87. Rund um die Uhr.
Ich erinnere mich.
Das erste Mal im Berliner Olympiastadion?
Endspiel 2006, Fußball-Weltmeisterschaft.
Leider nicht mit der deutschen Mannschaft.
Leider nicht, aber natürlich mit einem Kopfstoß.
Ja, unvergessen.
Ein Sieger.
Du hast schon eine ganze Menge gemacht in deinem Leben. Du hast auch schon Geld verdient. Was hast du mit deinem ersten Gehalt überhaupt gemacht? Ob jetzt Lehrlingsgehalt oder Ausbildung am Ende. Was hast du damit gemacht? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, auf Sparbuch. Ha. Damals gab es noch ein Sparbuch in den 80er Jahren. 4%, 4% Zinsen, Kreissparkasse. Nee, ich bin nicht mit viel Geld groß geworden, muss ich so sagen. Wir hatten immer knappe Kassen, aber Eltern haben das fantastisch organisiert. Ja, es hat immer gereicht für alles. Tolle Kindheit gehabt. Aber mein erstes Lehrlingsgehalt ging aufs Sparbuch.
Das erste Mal, die Rubrik. Gleich kommen wir zu Main Berlin. Aber jetzt reden wir über Hertha BSC. Das vermutlich spannendste Fußballprojekt in Europa, würde ich einfach mal so sagen. Der Berliner würde sagen, hast du nicht eine Nummer kleiner. ambitioniert, reizvoll, interessant. Und natürlich mit dem Investor Tenor im Rücken ist das so, dass die Hertha Möglichkeiten hat, von denen andere gerade in der Pandemie träumen oder nur träumen können wahrscheinlich. Wie hast du den Club von außen erlebt und wie erlebst du ihn jetzt von innen?
Ich mag das Wort Projekt nicht. Okay. Weil ein Projekt ist so eine Beschreibung eines Vorgangs, der dann irgendwann fertig ist. Ich finde, wir dürfen von Hertha BSC nicht erwarten, dass wir das Projekt zu einem Erfolg bringen. Sondern wenn wir den Erfolg definieren, dann liegt dieser Erfolg in einer Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren und wir wollen ihn immer wiederholen. Von daher müssen wir uns auch immer wieder neu anstrengen. Aber Fakt ist, dass die Konstellation eines etablierten Bundesligisten, eines Traditionsclubs mit einem Investor, der Ambition und wirklich Lust auf Erfolg hat und mich wirklich fasziniert hat, als ich damals beide, sowohl die Gremien von Hertha BSC als auch die Verantwortlichen von Tenor kennengelernt habe, dass wir hier an einem Strang ziehend etwas einleiten wollen, was wir in den nächsten Jahren auch wirklich Schritt für Schritt zum Erfolg bringen wollen. Und ob das in Europa jetzt das Interessanteste ist, weiß ich nicht, aber in Deutschland ist es das mit Sicherheit. Und die Ausgangsposition, das zu schaffen, ist sehr gut, muss ich wirklich sagen. Auch wenn das jetzt in der Tabelle in dieser Saison maximal schlecht läuft, bin ich fest davon überzeugt, dass wir die richtigen Schlüsse aus dieser Saison ziehen werden und dass wir auch, und das muss man eindeutig aussprechen, dass uns das Investment von Tenor in dieser Pandemie maximal geholfen hat. Maximal. Ich will nicht immer sagen, dass es dann um Hertha ganz eng geworden wäre. Wir hätten andere Wege oder der Verein hätte andere Wege auch gehen können. Aber ich bin schon geneigt zu sagen, dass wir aus dieser Situation hoffentlich eine bessere Beschleunigung rauskriegen aus der Pandemie als andere. Das muss auch unsere Zielrichtung sein. Wenn wir jetzt weiterhin klein-klein denken und sagen, vorsichtig, vorsichtig. Und damit meine ich nicht, dass wir nochmal neu investieren müssen, maximal in Spieler. Aber dass wir natürlich jetzt eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit haben in unserem wirtschaftlichen Rangehen als andere. Und das muss nächstes Jahr zum Erfolg führen.
Eine alte Dame sind wir, eine noch sehr viel ältere Dame spielt auch eine große Rolle, die in den letzten Wochen immer wieder in den Medien behandelt wurde, zum Teil auch missverstanden wurde, die geliebte Goldelse. Ja. Und sag doch mal so mit deinen eigenen Worten, was steckt denn nun wirklich dahinter?
Ja, Goldelse ist ja der Begriff für unsere Strategiearbeit. Wir wollten dem auch ein Gesicht geben, wir wollten auch davon eine Emotion haben. In meinem alten Leben gab es immer so schöne, funky, englische Projektnamen und dagegen haben wir uns explizit ausgesprochen. Wir wollten nichts Anglizistisches haben, wir wollten nichts Unanfassbares haben und wir wollten was Berlinerisches haben. Und interessanterweise in Charlottenburg, wenn ich morgens zur Arbeit aufbreche, ich nach rechts gucke, Theodor-Heuss-Platz oben und links die Goldelse und gucke mich jeden Morgen an. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich eine Emotion auch dabei und wir alle übrigens hier. Ja. Und die Faszination des Namens wird uns nichts gewinnen, aber sie gibt uns nur eine gewisse Erdung, dass wir aus Berlin für Berlin das hier auch machen. Und das Projekt selber, das ist ein Projekt, das ist eine Strategie-Projektarbeit. Die werden wir im April zum Abschluss bringen und zum Saisonende dann auch, auch erklären, was wir da gemacht haben. Aber im Kern ist es, dass wir uns in allen Bereichen, die für Hertha BSC in der Zukunft erfolgswirksam sind, wirklich hingesetzt haben und mal definiert haben, wie Erfolg in diesen Bereichen aussieht. Das heißt Sport, das heißt aber auch im wirtschaftlichen Bereich, das heißt aber auch, was für eine Identität. Das sind drei große Bereiche, über die wir uns intensiv Gedanken gemacht haben. Und darüber hinaus wollen wir eben auch solche Dinge angehen wie eine Spielphilosophie. Also wir sind uns alle einig, Arne Friedrich und meine Kollegen, dass wir schon für den Verein eine Berliner Spielphilosophie auch mal niederschreiben wollen, die wir dann auch in der Zukunft auf dem Platz auch sehen wollen. Jetzt fragt mich noch nicht, wie die aussieht. Wir wissen, wie sie aussieht, aber wir werden sie heute hier sicherlich nicht hier zum Besten geben, weil wir auch noch Respekt haben vor den letzten Wochen der Arbeit. Aber wir wollen schon anfangen, die Dinge nicht hektisch neu immer definieren und opportunistisch durchs Leben gehen, sondern wir wollen schon mal grundsätzlich Dinge bei Hertha BSC festlegen für die nahe und mittlere Zukunft und dann auch Orientierung allen Kolleginnen und Kollegen geben, die für Hertha BSC arbeiten. Und darauf haben wir große Lust und wir haben viel Spaß bei dem Projekt. Ich kann euch aber auch sagen, so wie ich es bei LinkedIn auch gesagt habe, das Licht ging hier früh an und früh aus. Es ist viel Arbeit. Aber wir werden damit am Ende des Tages wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage haben. Und was wir dann machen müssen, ist es wirklich sehr diszipliniert umsetzen. Und das wird dann ab Sommer passieren. Also diese Arbeit wird im Mai abgeschlossen sein. Wir werden sie dann zur neuen Saison auch anwenden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine Bundesliga-Strategie ist und nicht eine Verlangsamung durch einen möglichen Abstieg braucht. Aber muss man auch ganz offen sagen, sollten wir die Klasse nicht halten, aus welchen Gründen auch immer, dann ist diese Strategie nicht falsch. Sie wird aber sicherlich dann zeitversetzt erst umgesetzt werden können.
Carsten Schmidt sieht die Siegessäule auf dem Weg zur Arbeit. Weißt du auch, wie viele Stufen man überwinden muss, um da hochzukommen?
Nein, das wirst du mir jetzt aber sagen.
285 über eine Wendeltreppe.
Dann mache ich das gerne mal.
Ich hatte das Glück bisher, dass bei meinen Ausflügen immer zu war.
Das Ganze, du hast das eben schon so besprochen, das Ganze ist ja dann ein Prozess. Das eine ist die Strategie und das andere ist, das setzen wir dann um. Manch einer sagt, in Berlin wollen die sofort alles. Also die wollen sofort den maximalen Erfolg. So kann es ja am Ende nicht umgesetzt werden.
Diese Strategie ist angelegt, dass wir in den nächsten Jahren, und es ist eine Strategie, die ist bis 25 geschrieben, wir werden nicht mit quietschenden Reifen losfahren und dann ins Ziel kommen. Wir werden beginnen zu beschleunigen, wir werden die richtigen Dinge am Anfang machen, wir werden dann Dinge gut und schlecht machen, die schlechten müssen wir dann nochmal neu machen, aber wir sind hundertprozentig, wenn wir diesen Prozess koordiniert und sehr diszipliniert durchführen, werden überall die Prozentpunkte eine Menge bilden, die uns dann einen Wettbewerbsvorteil bringen und uns diese Aufholjagd, von der ich gesprochen habe und die so und so ankam. Aber ich mag dieses Bild. Wir sind nun mal in einer Tabellenregion, von da gibt es nur einen Weg nach vorne und das ist eine Aufholjagd. Und davon spreche ich nicht, dass wir nächstes Jahr Champions League oder Deutsche Meisterschaft spielen. Das ist überhaupt nicht damit gemeint gewesen. Aber unser Weg muss einer sein, ein ähnlicher wie in Frankfurt, Wolfsburg oder Mönchengladbach gemacht haben. Aus einer unteren Tabellensituation eine Aufholjagd gestartet ins erste Drittel. Diesen Weg, den will ich.
Das könnten auch durchaus die Ziele sein dann am Ende, oder? Was sprichst du dir davon?
Ja, wir werden die Ziele auch im sportlichen Bereich klar aussprechen. Ich finde, wenn man antritt in einem Wettbewerb, ich weiß, dass es eine hohe Öffentlichkeitswirkung gibt im Fußball, wenn man den Kopf raussteckt. Das weiß ich. Aber ich finde, wenn man eine Kultur und eine Leistungsgesellschaft begründen will, dann muss man es auch von der Führung her im Verein artikulieren. Wenn man das nicht tut, dann glaube ich, heben wir nicht die Leistungsmöglichkeiten, die ein solcher Verein auch hat, weil jeder unsicher ist und sich vielleicht auch mit Mittelmaß zufrieden gibt. Ich hasse es zu verlieren. Ich spiele, um zu gewinnen. Und mit so einer Mentalität, auch um mich herum, die ich merke, die jetzt so langsam auch kommt, wollen wir eben angreifen. Wir wollen attackieren. Und ich werde das auch nie revidieren. Also, auch wenn wir diese Saison eine ganz schlechte Saison bisher tabellarisch spielen. Ich bin hier angetreten, um nach vorne zu denken und nicht rückwärts abzuwickeln.
Nochmal, wir haben heute 13-0 gegen Leverkusen.
Ja!
Man muss es immer wieder sagen, weil es einfach wirklich zu schön ist. Trotzdem, wie ist deine Einschätzung? Wird man bis zum letzten Spieltag das Zittern haben?
Schwer zu sagen. Wir haben jetzt 8 Spiele noch. Wir haben in keinem Spiel sind wir Außenseiter. Ich will nicht so weit sagen, dass wir in jedem Spiel haushoher Favorit sind, aber wir sind in keinem Spiel jetzt mehr Außenseiter. ja, guck doch mal die Rückrundentabelle an. Wir hatten Bayern, wir hatten Leipzig, wir hatten Dortmund, wir hatten Frankfurt, wir hatten Wolfsburg. Die hatten wir alle jetzt in den letzten Wochen. Wir haben nirgends versagt, aber keinen Punkt geholt. Ja, und umso bemerkenswerter ist es doch, dass wir heute dieses 3:0 gegen eine Mannschaft, die um die Champions League-Qualifikation spielen will, haben wir das souverän gemacht. Das macht mir wahnsinnig viel Hoffnung. Wir haben alle unsere verletzten Spieler, bis auf Sami und Eduard Löwen und Boyata praktisch zurück. Darida 3 Spiele. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin maximal optimistisch. Bis zum letzten Spieltag? Meinetwegen. Ja, wenn wir es schaffen, dann eben auch bis zum letzten Spieltag. Ich hätte nichts dagegen, wenn es früher wäre.
Umso mehr und umso schöner können wir dann feiern und dann nach vorne blicken. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir hier in so einem Besprechungsraum sitzen. Zu
dem Pariser Platz.
Pariser Platz, genau. Gehört auch Arne Friedrich. Du hast ihn jetzt kennengelernt. Wie zufrieden bist du mit seiner bisherigen Arbeit? Kann man die schon so wirklich beurteilen?
Arne ist super. Arne arbeitet wirklich intensiv an den richtigen Sachen, ist kommunikationsfähig, nach innen, nach außen, hat einen großen Anteil an den aus meiner Sicht positiven Entwicklungen der letzten Wochen, auch wenn die Punkte das nicht wiedergeben. Wir sind immer noch drittschlechteste Mannschaft der Rückrunde, das ist einfach Fakt. Ja. Wir wollen jetzt auch hier nicht übertreiben, aber wir sind immer noch in einer Situation, wo wir nicht sagen können, wir machen alles richtig oder wir machen vielleicht vieles gut, aber die Punkte sind nicht da. Am Ende ist es ein Ergebnisspiel. Arne macht das gut und ich arbeite sehr gerne mit Arne zusammen. Wir sind nicht immer auch auf einer Meinung, aber wir haben ein Verhältnis, wo wir miteinander sprechen und nach außen das Gleiche dann auch vertreten.
Wie zufrieden bist du mit dem Trainerteam? Auch da kommen wir ja mal nachfragen.
Ich mag die Jungs sehr. Ich mag Paul, ich mag Admir, ich mag Zecke. Sie sind mit dem Herz dabei. Ja, da spürt man einfach den Unterschied auch, ja, von jemanden. Ja, das ist ein Herr Tana, ja, und das habe ich sofort gespürt. Und Bruno hat auch sehr gute Arbeit geleistet. Bruno war der Erste hier morgens und abends der Letzte. Er war super fleißig, ein sehr guter Trainer. Also es gibt überhaupt keinen Grund daran, an dem Trainer Bruno Labbadia zu zweifeln. Und als wir dann diese Situation im Januar hatten, dann war für mich natürlich der Rat wichtig, auch aus meinem Umfeld. Und alle haben Paul als sehr gute Lösung empfohlen. Und ich habe auch mit Lothar Matthäus mal darüber gesprochen, der ihn ja auch von der ungarischen Nationalmannschaft kennt. Alle haben bei Paul gesagt, ja. Und Paul hat natürlich gesagt, mein Trainerteam steht. Und wir hatten überhaupt keine Zweifel, dass das beste Team für diese Situation ist. Und deswegen, ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt auch hier im Verein brauchen. Ja, nicht nochmal eine große Idee, sondern jetzt mal back to the basics. Ja, und harte, ehrliche Arbeit mit Emotionen und mit diesem berlinerischen, mit dieser Resistenz. Ja, das stellen wir uns mal dagegen. Ja, also das werden wir schon mal sehen.
Der Hertha on Air Podcast hat Rubriken. Die zweite, über die wollen wir uns jetzt hinwenden. Mein Berlin. Mein Berlin im doppelten Sinne, ist ja auch mein Berlin. Wo ist die Pandemie aktuell? Oder die Pandemie, blöd. Wo ist Berlin natürlich aktuell am schönsten, trotz der Pandemie?
Boah. Ganz ehrlich, hier auf dem Gelände, auf der Geschäftsstelle im Olympiapark hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich hier bin und dann bei den Jugendlichen, die ja trainieren dürfen, die Kaderspieler oder beim Training der Profis oder auch mal hier mittags meinen Spaziergang mache in der Mittagspause, ist hier am schönsten. Also ganz ehrlich, das ist mein Platz, was hier an Geschichte und an Architektur und an Sport und an Kulturakademie mit 35 Nationen, ja, unsere Jugendakademie. Wenn ich diese jungen Menschen dann sehe, hier kommen oder zur Schule, das ist der schönste Platz für mich in Berlin im Moment.
Wo ich schon immer mal hin wollte, in Berlin. Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, also da würde ich eigentlich gerne mal hin, aber viel zu viel Arbeit oder geht gerade nicht?
Ich will mal ins Berghain. Ich bin zwar viel zu alt, aber das will ich einmal sehen. Da spricht ja die ganze Welt von.
Ja. Das ist okay.
Wird sich lohnen, definitiv. Meine Erwartung. Wir haben so viel über die Erwartung an Hertha, an vielleicht auch Carsten Schmidt. Aber welche Erwartung hast du an die Stadt Berlin?
dass sie uns unterstützt. Dass sie uns unterstützt, ehrlich unterstützt und uns nicht vorverurteilt für Ambitionen. Ich glaube, dass sie uns die Chance gibt, diese Ambitionen auch wirklich zu artikulieren. Und wenn wir einen auf die Nase kriegen, dass sie einfach sagen, Mensch, die haben es aber versucht. Und insgesamt gehört die Welt den Mutigen und nicht den Zögerlichen. Und wenn Berlin bereit ist, diesen Weg mit Hertha zu gehen, auch wenn wir mal ein bisschen uns auch Ziele setzen, die zackig sind und nicht ganz so zurückhaltend, dass sie einfach sagen, ja Mensch, aber finde ich gut, die trauen sich was, ja, die sind einfach, die gehen nach vorne ein Stück, ja, und da würde ich mich freuen, wenn Berlin diesen Hertha-Weg in den nächsten Jahren, und nochmal, das sind nicht kurzfristige Momente, die ich erwarte, das wird eine lange Reise sein, aber ich bin sicher, wir werden am Ende dieser Reise, wenn wir zurückblicken und sagen, siehste, da hat keiner dran richtig geglaubt, ja, früher haben sie uns alle ja, so mit Sprüchen, ja, Big City Club, die Reichen und so. Die sollen später mal sehen und sollen es mal dann revidieren, ihre Urteile, und sagen, haben sie es gut gemacht. Das treibt mich an.
Wie empfindest du die Kommunikation mit den Fans? Ist ja gerade in Pandemiezeiten, Stadion ist leer, ist es ja enorm schwierig, überhaupt ins Gespräch miteinander zu kommen.
Aber wir kommen ins Gespräch. OFC-Treffen, Fandialoge, Arbeitskreise, Inklusion. Ich habe in den ersten 100 Tagen mit all diesen Fangruppierungen und auch Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. Und ehrlicherweise, für mich ist Fußball und Fans unzertrennlich. Also ich bin selber jemand, der wirklich, glaube ich, eine hohe Achtsamkeit hat im Umgang, was den Fußball ausmacht. Und für mich ist das maximal wichtig, diese Gespräche und diese Begegnungen dann auch zu haben, zurzeit eben nur virtuell. Und für mich ist das unverhandelbar, dass wir die Fans maximal ernst nehmen. Aber ich habe auch an anderen Stellen gesagt, es gibt eben auch Fangruppen und Fanbereiche, die Forderungen an den Fußball stellen, die ich nicht bereit bin zu unterstützen. Oder aus meiner Sicht wäre es die falsche Herangehensweise. Aber überwiegend bin ich sehr fanorientiert und auch bereit, da in den kontinuierlichen Dialog einzuzahlen.
Die Sehnsucht, ins Stadion zu gehen, für die Fans ist riesig. Mhm. Sie versuchen ja auf ihren Weg, die Mannschaft, den Verein zu unterstützen. Mhm. Hashtag gemeinsam Hertha. Mhm. Diese Hertha hilft, 1892 und all diese Dinge, da bekennen sich Menschen zu unserem Verein, unterstützen ihn. Was passiert aber tatsächlich, wenn alle wieder ins Stadion gehen dürfen? Was können wir, was können die Zuschauer, was kann da erwartet werden? Kommen die auch alle wieder?
Ja, sie kommen alle wieder. Es wird aber länger dauern, als wir alle denken. Ich glaube, dass wir keinen Hockeystick haben, so nach dem Motto, heute dürfen wieder und heute kommen alle. Das wird eine Beschleunigungsspur brauchen. Und wir werden als Vereine in der Bundesliga da auch Unterstützung geben müssen. Es wird Vertrauen brauchen, es wird das Thema nach Hygienesicherheit, es wird das ganze Thema der gegenseitigen Wertschätzung und auch der gegenseitigen Erwartungshaltung sehr wichtig werden. Aber ich bin sehr sicher, dass nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Bundesliga-Stadien die Fans es wahnsinnig feiern werden, wieder da zu sein und diesen Fußball auch wieder so zu erleben, wie er sich gehört. Nicht nur vorm Fernseher und nicht nur im Stream oder am Radio, sondern vor Ort. Und ich bin ein Mensch, ich brauche diese Atmosphäre. Ich kann damit nichts anfangen, was wir zurzeit haben. Es reicht, ohne dass ich jetzt danach auch nur schreie, dass wir einen eigenen Weg gehen sollten. Wir müssen diesen Weg zusammen sehr bescheiden weitergehen. Aber ich bin brutal optimistisch, dass wir diesen Entzug dann auch irgendwann wieder feiern können und wieder zu alter Form auflaufen, alle zusammen.
Man hat das ja eben schon gesagt, dieser Hashtag gemeinsam Hertha. Da spürt man wirklich so dieses Zeichen, das die Fans und der Club setzen und sagen, wir wollen gemeinsam da rauskommen aus der Situation, in der wir sind. Wie wichtig ist dir das und wie wichtig ist dir dieses Zeichen?
Das macht mir Gänsehaut, das sage ich ganz ehrlich, weil ich bin so ein Mensch, der sich durch so einen Gemeinschaftsansatz definiert. Ich halte nichts von Einzelkämpfern und von Egoisten in diesem Bereich. Und als wir hier eines Morgens dann kamen und das Banner sahen, mit Kampf und Leidenschaft gemeinsam zum Klassenerhalt, ja, das sind eigentlich diese Momente, wo ich es genieße, für einen Fußballverein zu arbeiten. Ja, also auch die Augsburg, als der Bus zum Stadion kam und links und rechts die Fans da standen und die Mannschaft positiv aufgestachelt haben, würde ich bald sagen. Das ist großartig. Wir haben ein Video hier gehabt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von ehemaligen Spielern, von Jugendspielern, was in der Kabine gezeigt wurde. Und als ich das gesehen habe, habe ich echt eine Reaktion gehabt. Es geht nur, ich mag das ja, ne? Dieses Zusammenstehen, gerade auch in schlechten Zeiten. Ich glaube, dass wir aus diesen schlechten Zeiten, sportlichen schlechten Zeiten, unglaublich viel mitnehmen können. Und es wäre nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft, die durch so ein Tal durchgehen muss, das Jahr danach es wirklich auf die Platte bringt. Ja? Und wir werden natürlich da genau hingucken, darauf kann man sich nie ganz verlassen. Ja? Aber es geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam.
Man sagt doch mal so einfach, in Krisen, in einer Krise, da stecken irgendwo versteckt auch Chancen. Welche siehst du?
Demütiger zu sein, in dem, wie wir glauben, dass wenn viel Geld im Spiel ist, dass es dann automatisch steht. Das ist sicherlich dieses Jahr der Gegenbeweis bei uns. Wir haben sehr gute Spieler verpflichtet, allerdings auch zu hohen Tarifen. Und aus diesen Tarifen wurde wahrscheinlich abgebildet, na, wir werden es schon machen. Das reicht eben nicht. Am Ende ist es eine Mannschaft. Ja, eine Mannschaft mit einer Mentalität und einer Bereitschaft, sich auch als Mannschaft zu präsentieren. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr lange Zeit gebraucht, um das hinzukriegen. Ich glaube, wir sind jetzt da. Spätestens auch heute wieder ein weiterer Beweis. Auch in Dortmund, auch gegen Augsburg. Das sind Mannschaftsleistungen. Da nimmt sich keiner mehr raus. Und ich bin ja oft beim Training. Und ich kann allen nur sagen, da draußen, diese Mannschaft ist bereit, jetzt auch diesen schweren letzten Ritt in der Saison als Mannschaft zu absolvieren. Und Paul und das Trainerteam und Arne, die lassen ihnen auch keine andere Wahl.
Vielleicht ist es ja auch so, dass dieses gerade aktuelle Tief dafür sorgt, dass die Fans erst recht den Eindruck haben, ich muss meinem Verein helfen. Stichwort Mitglieder. Das heißt, ich unterstütze meinen Verein, ich werde jetzt Mitglied. Du bist frisch Mitglied?
1.10., doch bevor ich hier angefangen habe. Ja, war für mich eindeutig. Ja, wenn ich für einen Fußballverein arbeite, dann geht es nur über die Mitgliedschaft. Ich bin Fußballtraditionalist, ich wirklich, eher konservativ. Ja. Ich versuche immer wirklich, mich an meine Jugend auch zu erinnern und das Vereinsleben und dieser Clubgedanke, der ist für mich sehr wichtig. Und natürlich, wir würden uns jetzt freuen. Das ist auch ein Zeichen, ja, wenn wir jetzt sehen, dass die Herthanerinnen und Herthaner in so einer Situation zum Club stehen und dann auch Mitglieder dazukommen. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Aspekt. Und wir wollen das gerade auch einläuten, zusammenstehen.
Das finde ich ganz wichtig. Und auch daraus kann man ganz, ganz gestärkt wieder rausgehen mit der Mitgliedschaft bei Hertha BSC. Der heiße Stuhl in unserem Podcast.
Da sitze ich schon ganze Zeit drauf.
Ach so, was? Ich finde den eher lauwarm. Also nach unserem Sieg 3:0 haben wir gewonnen. DFB-Pokal gewinnen oder Champions League spielen?
DFB-Pokal gewinnen.
Angriff oder Verteidigung?
Als Spieler Verteidigung, als Manager Angriff.
Jetzt kommt die Weltstadt. Lüneburg, München oder Berlin?
Lüneburg bin ich nur geboren. Bitte Winsen-Lue für meine Mutter. Ja, also ich würde mal sagen Berlin.
Ostkurve oder VIP-Tribüne?
Ich stehe beim Fußballspielen. Ich stehe nur. Ich kann nicht sitzen. Deswegen gerne Ostkurve, aber für die Entwicklung unseres Vereins gerne auch VIP-Bereich.
Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto?
Zu Fuß, um Berlin zu entdecken, mit dem Fahrrad und der Bahn und dem Auto abwechselnd zur Geschäftsstelle.
Was wollte denn der kleine Carsten mal werden, als er wirklich noch klein war?
Schaffner. Ja, ja. Ich habe meiner Oma zu Hause in ihrer Wohnung Fahrkarten verkauft.
Ja, kommt mir irgendwie nicht ganz so unbekannt vor. Wie konkret war dann im Anschluss, nachdem dann die Bahn oder der Bus angehalten hat, deine Berufsplanung nach dem Studium? Du hast Abi in Winsen gemacht.
Abi, ne? In Winsen, dann war ich bei der Bundeswehr W15er, dann habe ich meine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann gemacht. Ich wollte in die große, weite Welt. Es war überwiegend Deutschland. Ich war ein halbes Jahr nur in Toronto, aber das war eine sehr schöne Zeit. Nach dem Studium, Betriebswirtschaftsstudium, wollte ich eigentlich in der Tourismusindustrie was machen, ja, gerne Luftverkehrsgesellschaft etc. Ja, und dann bin ich nach einem Jahr, nachdem ich beim Studium fertig war, habe ich eigentlich meine große, große Sehnsucht, die hatte ich schon als Kind. Also ich konnte die Kicker-Jahreshefte auswendig, nicht nur die Spieler, wer wo spielt, sondern auch Größe, Gewicht und vorherige Vereine. Kein Witz.
Also meine, du wärst ein Kandidat für Wetten, das gewesen.
Damals war ich echt fit. Meine Mutter ist verzweifelt. Und ich wollte immer irgendwas mit Sport machen, aber ich hatte keine Zugänge, keine Überzeugung. Und wie das eben so ist, wenn man aus Winsen-Luhe kommt, dann denkt man, das wird dann eher nichts. Ja, und dann habe ich eine Anzeige gelesen, habe mich beworben und bin dann eben zu einem mittelständischen Unternehmen, was sich mit Sportdienstleistungen auseinandergesetzt hat, im Kölner Großraum. Da war ich 7 Jahre und das war im Prinzip der Durchbruch für mich. Und deswegen die Absicht nach dem Studium war eigentlich Tourismusindustrie. Und dann durch einen sehr, sehr großen, schönen Zufall Einstieg in den Sport 1992.
Naja, die große weite Welt kommt dann ja mit Hertha, mit dem Erfolg, dann, aber da reden wir später mal drüber. Du warst viele Jahre lang bei Sky, aber eben auch nicht nur für den Sport zuständig, sondern auch für andere Dinge, also Serien, Eigenserien, Das Boot, Babylon Berlin. Wie interessant war es für dich dann sozusagen mal über den sportlichen Tellerrand hinaus zu gucken?
Ja, ich war 20 Jahre in dem Unternehmen und in den ersten 7 Jahren nur für den Sport zuständig. Dann wurde mein Aufgabengebiet erweitert 2006. Und als ich dann die wirkliche Ehre bekommen habe, 2015 da den Vorsitz der Geschäftsführung zu übernehmen, hatten wir mit unseren Kollegen in Italien und in England die Vision, eben auch in Europa Serien stärker zu produzieren. Und ganz ehrlich, das war wahrscheinlich mit noch die schönste Zeit in meinem Leben, dass ich mich mit solchen Dingen auseinandersetzen durfte. Ich selber war, Das Boot war für mich, wie soll ich sagen, der Film schlechthin. Den habe ich in einem Hamburger Programmkino als Abiturient gesehen. Und dass ich das mit der Bavaria und unserer kleinen Mannschaft dann als Serie nochmal gestalten darf. Gerade heute habe ich vom Franz Dinder, den ich hier herzlich grüße, der auch in Berlin lebt, ja, großer Bayern-Fan, aber den mache ich schon noch zum Hertha BSC-Mitglied. Gerade hat er mir gesagt, die Dreharbeiten zu Das Boot 3 sind abgeschlossen und freue ich mich natürlich, dass wir sowas haben. Und Babylon Berlin müssen wir nicht drüber reden, ja, also großartig, mehrfach ausgezeichnet, eine irre Produktion, eine fantastische Sache.
Die Kollegen der Berliner Zeitung haben mal geschrieben, der neue Boss ist wie 3-6er im Lotto. Die BZ, die Veränderung bei dem Hertha-Zitat, ein großes Stück zukunftssicherer und moderner soll das werden. In der Süddeutschen Zeitung war zu lesen, Schmidt sei der eigentliche Königstransfer der Saison. Die Erwartungen sind riesig. Ein zusätzlicher Ansporn für dich?
Ja, Ansporn ja. Ansporn ja, weil ich möchte natürlich das auch zurückzahlen, dieses freundliche Willkommen heißen der Medien. Ganz ehrlich, ich kann das schon einschätzen. Wir können das hier nur zusammen schaffen. Mit meinem Kollegen Ingo Schilder, Paul Keuter, Tom Herrich und allen Mitarbeitenden hier. Ich kann die Initiativen bilden, ich kann Impulse setzen, ich kann auch wesentliche Entscheidungen vorbereiten. Aber ein Manager macht nie den großen, alleinigen Unterschied. Das geht nur zusammen. Und aber natürlich hilft es, glaube ich, dem Verein und auch mir, wenn wir erstmal positiv begleitet werden, als wenn da das große Gezeter wieder ausgebrochen werde. Und von daher nehmen wir das gerne mit, bringt aber keine Punkte.
Auch da heißt es gemeinsam härter. Unsere vierte Rubrik heißt Meine Musik.
Ja.
Was hörst du am liebsten?
Rock. Aber von ABBA bis Zappa hieß es früher immer und das ist auch bei mir irgendwie auf der Playlist, also das ist alles drauf. Aber wenn du mich so fragst, ich bin so ein Rocker, ja.
Die 5 beliebtesten Songs, die dich so über die Jahre begleitet haben?
Paradise City, Guns N' Roses, Child in Time, Deep Purple, an Tagen wie diesen von den Hosen, Dire Straits, Sultans of Swing, das habe ich damals in meinem Jugendzimmer rauf und runter gehört, und den Hochzeitstanz mit meiner Frau In the Air Tonight mit Phil Collins.
Mein Hochzeitstanz war Another Day in Paradise von Phil Collins.
Kannst du mal sehen, auch da, dicht beisammen.
Was war die erste CD oder möglicherweise auch Langspielplatte oder
gab's
so?
Gab's nicht damals. In meiner Zeit gab's Singles.
Ja,
da ging ich so über die Straßenseite zum Rundfunkgeschäft meines Vertrauens und dann wurde als erste Single aller Zeiten Sweet. Fox on the Run.
Glamour Rock.
Ja. Und, da ist doch noch was hängen geblieben. Ja.
Bravo Starschnitt an der Wand gehabt?
Nein, Ewald Lien.
Habe ich mir fast gedacht, bei mir waren es wirklich die Suite. Deine musikalischen Fähigkeiten, stellst du die unter der Dusche unter Beweis?
Nee, ich habe Gott sei Dank keine Stimme, die dann unter der Dusche rauskommt. Ich habe aber in einer Schülerband die Leadgitarre gespielt und wir haben auf den Abi-Bällen immer gespielt. Aber ich musste nicht singen, das wäre sonst fatal geworden.
Wie ist das heute noch mit dem Gitarrenspiel?
Die Gitarre steht noch in meinem Jugendzimmer bei meinen Eltern, aber ich fasse sie nicht mehr an.
Wenn du in die Kabine kommst und die Jungs machen ihre Musik, dann denkst du?
Nicht meine Musik, aber wenn es gefällt, mein Gott.
Wir wollen über Fußball sprechen,
ja,
über die fußballerischen Fähigkeiten von Carsten Schmidt.
Ja.
Oder jetzt, denken wir dann?
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Ja, also, ne? Ich würde mal sagen, also ich hatte eine Einladung zu einem Sichtungsturnier der niedersächsischen B-Jugendauswahl nach Basinghausen. Da war ich so schlecht nicht, weil ein paar Tage später rief der VfL Osnabrück bei meinen Eltern an und wollten mich eigentlich zum VfL Osnabrück holen, mit Abitur und allem drum und dran. Und das haben meine Eltern mit ich besprochen, da war ich in der 11. Klasse, 2 Jahre vorm Abitur, haben wir Nein gesagt. Und dann bin ich in meinem Heimatverein, immerhin auch 4. Liga haben wir gespielt, wurde ich als 17-Jähriger in den Kader genommen. Und hatte mittelmäßigen Erfolg. Ich wurde kein Stammspieler, aber ich habe immerhin mal dran geschnuppert. Und in einem Vorbereitungsspiel haben wir den Eintracht Braunschweig gespielt. Mein Gegenspieler war Danilo Poppivoda. Und davon zähre ich heute noch. Er hat nämlich kein Tor gemacht gegen mich.
Sehr gut.
Also ich war ein antizipativer Innenverteidiger mit wenig Liebe zum Ball, muss man ganz ehrlich sagen. Wenig Torgefahr. Aber ich habe schon es geschafft, die gegnerische Spitze regelmäßig aus dem Spiel zu nehmen.
Jetzt hat er uns schon den Viertligisten verraten, nur den Namen nicht. War es TSV Winsen an der Luhr, Las Rönne oder Barstel Sangstedt?
Ja, du kennst dich ja in meinem Kreis aus. Nee, damals hießen es noch SVMTV Winsen. TSV wurde es jetzt vor vielen Jahren erst. Ich bin aber immer noch Mitglied in meinem Heimatverein. Aber damals war es der berühmte SVMTV Winsen auf dem Jahnplatz.
Asche oder Rasen?
Rasen, Niedersachsen Rasen.
Ah, ja, das habe ich noch anders gelernt. In deiner Vita habe ich gesehen, tauchen auch immer wieder Aktionen auf gesellschaftliches Engagement. Das gilt für dich, das gilt für die Unternehmen, denen du vorgestanden hast. Und du bist natürlich damit bei Hertha BSC eigentlich an einer wirklich hervorragenden Adresse. Insofern, sich zu engagieren, ist für dich wichtig?
Ja, ist für mich wichtig. Ich bin auch sehr stolz, was ich hier bei Hertha BSC vorgefunden habe und werde alles dafür tun, dass wir das unterstützen in jeglicher Hinsicht. Für mich ist es maximal wichtig, dass wir Menschen, die nicht so viel Glück im Leben haben, die Hand reichen, dass wir da was tun, dass wir uns engagieren. Ich bin jetzt bei den Special Olympics im Präsidium. Ich finde, wir alle haben einfach auch eine Verantwortung, da zu helfen, um es auch anderen besser gehen zu lassen. Und für mich ist das eine intrinsische Motivation. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass man das irgendwie machen muss und sich mal was sucht, sondern das kommt schon von innen.
Was machst du am liebsten außerhalb des Fußballs? Gibt es da was?
Ich fahre gerne Motorrad. Ja, ist einfach so geworden. Ist jetzt seit, ich habe Mitte der 90er von meinem wirklich ersten freien, verfügbaren Geld, habe ich mir so ein Motorrad gekauft. Und das ist einfach so, da, ich sage es immer so schön salopp, da verbrenne ich meine Festplatte. Ja, da kann ich löschen, da kann ich atmen, da kann ich bei mir sein, da gibt es keine Kommunikation, kein Handy. Da kann ich wirklich fahren und genießen und Das ist auch so eine kleine Therapie.
Warst du schon mal mit dem Motorrad in Sturgis?
Nee, aber ich war in den kanadischen Rockies. Und wir planen regelmäßig, machen wir Deutschlandtouren, sammeln wir auch für bedürftige Menschen. Ja, jeder liebt pro Kilometer was. Das machen wir jetzt sehr, sehr viele Jahre und das ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Und auch da wieder, ja, nur zusammen. Alleine fahren tue ich auch gerne, aber eigentlich der Austausch mit anderen Menschen, auch da ist ja möglich. Und das mache ich gerne, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache auch mal gerne nichts. Also bin gerne mal am Meer und die Füße hoch und Musik und Schwimmen und Jetski fahren.
Ja, das muss man aber auch können.
Das habe ich gelernt. Meine Frau hat mich dahin gebracht. Ja. Früher hatte ich immer irgendwas zu tun, musste immer irgendwas machen. Die hat mir diese Zeit erklärt, dass es wichtig ist.
Lass uns als allerletztes in unserer Rubrik in die Glaskugel gucken. Mhm. In 10 Jahren bin ich?
Hoffentlich in Berlin bei Hertha BSC.
Und dann wohnst du immer noch in derselben Wohnung oder zieht sich das dann raus?
Das weiß ich nicht. Wo ich jetzt eingezogen bin, ist sehr schön und da habe ich. Ich würde in Charlottenburg, da wo wir jetzt sind, gerne bleiben. Wir brauchen die Stadt mehr als das Land.
Und in 10 Jahren freue ich mich auf?
Enkelkinder hoffentlich von den Jungs meiner Frau.
In Ordnung.
Das war meine Antwort. Ja. Und das hast du eigentlich überhaupt schon erwähnt, dass wir 3:0 gegen Leverkusen gewonnen haben?
Nee, das stimmt.
Kann man nicht oft genug hören. Machen. Das ist so wichtig für uns.
Carsten, vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, für Thomas. Ganz, ganz viele Antworten in diesem Podcast, den ihr natürlich alle auf der neuen Website euch ansehen und anhören könnt. Ihr müsst diesen Podcast natürlich lieb haben, ihr müsst ihn liken, ihr müsst davon erzählen. Am besten abonniert ihr den, wo immer ihr seid, dann verpasst ihr nämlich nichts. Dir und allen Herzanerinnen und Herzanern vor allen Dingen Gesundheit in dieser Zeit, glaube ich, das ist unfassbar wichtig. Wir freuen uns auf eine Länderspielpause nach einem Sieg. Wir freuen uns auf das Derby in 2 Wochen und das gibt es dann auch live bei Hertha on Air. Schönen Abend noch. Hau he.
Hau he.
Hau he.